Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Kim
und ich bin Jenny.
Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe.
Heute wollen wir uns mal mit den rechtlichen Grundlagen der Ausbildung beschäftigen. Denn am 1.8. bzw. am 1.9. Sind ja die neuen Auszubildenden in ihre Ausbildung gestartet. Aber wir haben uns ja mal so ein bisschen gefragt, wie sieht's denn eigentlich aus mit den rechtlichen Grundlagen?
Also und wer darf was oder wer muss was?
Genau, und wo steht das? Also wer legt das fest? Wo ist das denn geregelt? Und die Rechte und Pflichten von Arbeitgebenden und Auszubildenden sind vor allem erstmal im Berufsbildungsgesetz geregelt, im BBIG. Das habe ich auch mitgebracht, da werden wir nachher auf jeden Fall nochmal einen Blick reinwerfen. Außerdem gibt es noch so ein paar Vorschriften in der Handwerksordnung zu dem Thema. Und was natürlich für minderjährige Azubis total wichtig ist, ist das Jugendarbeitsschutzgesetz. Da werden wir sicher auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Lass uns mit der Basic-Frage anfangen. Wer darf überhaupt ausbilden? Also welche Unternehmen dürfen ausbilden?
Ja, finde ich guter Start. Darf ich ausbilden? Dürfen einfach alle ausbilden?
Theoretisch ja. Also theoretisch dürfen alle Betriebe ausbilden. Aber die Betriebe müssen natürlich auch dafür geeignet sein. Und das ist natürlich auch noch mal festzustellen von der zuständigen Kammer. In unserem Fall Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Und um diese Feststellung zu erhalten, dass man auch ausbilden darf, also diese Erlaubnis, so will ich es jetzt mal sagen, muss man erstmal dafür geeignete Ausbilder haben.
Und wie kriege ich die? Wie dürfen die das dann?
Also grundsätzlich sind das natürlich erstmal fertig ausgebildete Fachkräfte selbst, ist ja klar. Ja, die sollen ja auch wissen, was sie beibringen. Und die müssen dann noch eine Ausbildereignungsprüfung ablegen. Die ist auch wirklich Pflicht, damit wir auch die Qualität unserer beruflichen Ausbildung hochhalten. Dann braucht man eine geeignete Betriebsausstattung. Und was total wichtig ist, das Fachkräfte-Azubi-Verhältnis. Das soll auch stimmen, also das muss ein gutes Verhältnis sein. Man sagt immer so, 2 bis 3 Fachkräfte, also fertige Gesellen oder fertig Ausgebildete, pro Ausbildungsplatz, den man zur Verfügung stellt.
Das heißt also, als Einzelunternehmer, der auch wirklich als Einzelner unterwegs ist, der keine weiteren Arbeitskräfte hat, ist es schwierig auszubilden?
Schon, weil man sagt ja auch, der Einzelunternehmer muss ja auch noch ganz viele andere Sachen machen. Und dann stellt man natürlich schon ein bisschen in Frage, hat er überhaupt die Kapazitäten und die Zeit, die er aufwenden muss, um dann eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten.
Also ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn ich mich noch im Büro beschäftigen muss, ich muss meine Aufträge schaffen, wann habe ich dann die Zeit, mich mit dem Auszubildenden wirklich zu beschäftigen?
Genau, und der lernt ja auch nicht Bürokraft, sondern der lernt ja dann, je nachdem, wofür er sich entschieden hat, dann einen Handwerksberuf im engeren Sinne. Und da fließt natürlich auch einiges an Zeit rein.
Aber er darf das trotzdem, oder?
Schwierig. Also die Kammer stellt halt die Eignung fest. Ne? Die werden das dann prüfen, die haben auch Ausbildungsberater und die werden das dann prüfen. Und wenn die Kammer aber feststellt, du darfst es nicht, dann gibt es auch eine echt hohe Strafe. Also jeder, der ausbildet, ohne diese Zulassung von der Handwerkskammer zu bekommen, zahlt bis zu, ich habe es mal nachgeguckt, 5.000 € Strafe, wenn man einfach ohne Erlaubnis ausbildet.
Ja, das könnte wehtun.
Ja, schon. Also ich fand das echt happig. Ich dachte, okay, das meinen die ernst, aber das finde ich auch gut so. Weil wie sollen wir sonst gewährleisten, dass die Ausbildung auch ihren Standard behält? Von daher, gute Sache. Ja, was müssen wir noch machen? Ausbildungsverträge schließen. Da sind wir jetzt wieder mehr so in unserem Beritt, würde ich mal sagen, Kim. Also bisher hat das BBIG, Berufsbildungsgesetz, die Schriftform vorgeschrieben. Aber...
Warte. Schriftform, ich weiß, wir hatten schon.
1.8.
Wir sollten trotzdem... Was ist Schriftform? Was ist da...
Nee, jetzt wollen wir erstmal hören, was sich jetzt geändert hat. 1.8. war unser Stichtag. Was ist da in Kraft getreten?
Unser Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz.
Sowas von. Und... Das hat nämlich die Schriftform sozusagen erleichtert. Aber jetzt klären wir erst noch mal schnell, wie du gesagt hast, was die Schriftform ist. Schriftform bedeutet, wir nehmen den Vertrag, jetzt ganz praktisch erklärt, wir nehmen den Vertrag, drucken ihn aus, unterschreiben ihn händisch, selbst, mit Handschrift, mit einem Stift, auf einem Zettel. Und damit erfüllen wir die Schriftform. 1.8. Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz hat eine Erleichterung vorgesehen, sodass wir jetzt nur noch, in Anführungszeichen, die Textform benötigen. Was heißt das?
Ich brauche keine Unterschrift mehr.
Check. Du musst nicht mehr den Vertrag ausdrucken. Du kannst ihn jetzt theoretisch auch per E-Mail schließen.
Mhm, aber wie kriege ich das denn dann hin, dass ich sage, ja, okay, der Arbeitsvertrag, Ausbildungsvertrag so, ist tatsächlich geschlossen. Jetzt habe ich keine Unterschrift mehr drunter.
Naja,
wie weiß ich das jetzt nach?
Man wird sich dann mal so einen E-Mail-Verlauf angucken. Ne? Also wenn dann zum Beispiel der Chef dem Azubi oder die Chefin dem Azubi oder der Azubine den Arbeitsvertrag rüberschiebt und sagt, hier, ich habe da mal alles eingetragen und der zukünftige Auszubildende guckt sich den an und sagt, jo, ich bin einverstanden, sieht doch alles super aus, können wir so machen. Dann wäre das unser Beleg dafür, dass beide sich über den Vertragsinhalt einig sind und der Ausbildungsvertrag wirksam geschlossen
wird. Gut, oder die andere Alternative wäre, man unterschreibt digital. Da gibt es ja auch schon Varianten, oder?
Genau, auch das ist eine Möglichkeit.
Dann geht das ja jetzt also.
Das geht jetzt also.
Schön.
Ich glaube, das wird uns allen die Arbeit ein bisschen erleichtern. Also das ist mal ein wunderbarer Fortschritt von Lobbyarbeit, der, glaube ich, ganz wichtig ist.
Wir kommen also im digitalen Zeitalter an.
Wow, 2024. Machen wir weiter beim Ausbildungsvertrag. Was gehört rein, was gehört nicht rein?
Was gehört
denn
nicht rein?
Hast du eine Idee?
Nee, tatsächlich. Nee. Ich weiß gar nicht, was da nicht so reingehört.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Jetzt komme ich hier sogar noch zum Papier, tatsächlich. Berufsbildungsgesetz, Paragraph 12. Ich will den jetzt nicht vorlesen, ist auch ein bisschen langweilig. Aber da ist natürlich drin geregelt, was man nicht reinschreiben darf. Und vor allem darf man, und das fand ich ganz interessant, den Auszubildenden jetzt nicht verpflichten, hinterher irgendwie noch länger in dem Arbeitsverhältnis zu bleiben, um zum Beispiel die Kosten der Ausbildung wieder reinzuholen. Also man darf ihn nicht verpflichten, hinterher seine Ausbildung zurückzuzahlen in dem Sinne.
Wir können also keine verlängerte Frist sozusagen machen, um zu sagen, du musst dann aber im Anschluss noch 3 Jahre bei mir arbeiten.
Genau. Und wir dürfen auch nicht verpflichten, irgendwie zu sagen, ja, ich bezahle ja deine ganze Ausbildung, dein Gehalt und was weiß ich, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Und das musst du mir zurückzahlen, wenn du die Ausbildung nicht bestehst oder so. Oder wenn du sie bestehst, musst du es auch zurückzahlen, weil dann verdienst du ja Geld. Sowas ist nicht zulässig und auch Vertragsstrafen sind nicht zulässig und sonst gilt natürlich alles, was sonst auch nicht in Verträge gehört.
Also Vertragsstrafen, was ich ja sonst beim Arbeitnehmer darf ich beim Azubi nicht.
Genau.
Okay. Wusste ich tatsächlich nicht. Habe ich was Neues gelernt.
Ja, ich habe es auch nochmal nachgeguckt, aber fand ich ganz interessant. Was müssen wir noch beim Vertragsschluss beachten? Also, da sollten wir vielleicht wirklich einmal auf die minderjährigen Auszubildenden gucken, weil das ist ja was wir sonst im Arbeitsverhältnis total wenig haben. Ne? Aber bei Auszubildenden ist es ja sehr häufig so, dass sie, bevor sie das 18. Lebensjahr überhaupt beendet haben, in die Ausbildung starten. Und wenn sie dann noch minderjährig sind, brauchen sie auf jeden Fall die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, um diesen Ausbildungsvertrag schließen zu können.
Also in der Regel von den Eltern.
Genau. Das ist so. Und auch das geht dann ja jetzt ohne Unterschrift. Vorher war das die Unterschrift. Jetzt stehen die damit in dem Vertrag, in dem Ausbildungsvertrag natürlich mit drin. Mhm. Und die müssen ihre Zustimmung erklären.
Also auch nicht mehr eigenständig unterschreiben. Also Stift auf Papier ist nicht mehr notwendig.
Genau.
Naja.
Ja. Und die unter 18-Jährigen müssen natürlich auch noch eine ärztliche Bescheinigung einreichen. Mhm. Was ist das für eine ärztliche Bescheinigung? Die soll einfach, der Arzt untersucht den potenziellen neuen Auszubildenden, die Auszubildende, schaut, ob irgendwelche Vorerkrankungen vorliegen, die vielleicht zu Schäden führen könnten, wenn man denn diese berufliche Tätigkeit, für die man sich dann entschieden hat, ausübt. Gerade weil man ja auch körperlich arbeiten muss, soll das gerade bei Minderjährigen, die ja auch teilweise noch sich im Wachstum befinden oder in der körperlichen Entwicklung, einmal abgeklärt werden.
Wann muss diese ärztliche Bescheinigung vorliegen?
Mit Vertragsschluss. Also im Idealfall auch oder pflichtmäßig eigentlich auch, bevor der Azubi überhaupt den ersten Handschlag im Betrieb rührt.
Okay, und wenn er die jetzt noch nicht hat, weil wir wissen ja, wie das ist so mit Arztterminen, das ist ja nicht so einfach, jedes Mal sofort einen zu bekommen. Wenn dann also die ärztliche Bescheinigung noch nicht vorliegt und wir haben jetzt dann den 1.9. und die liegt immer noch nicht vor und der Azubi soll anfangen?
Ja, ich würde ihn erstmal in die Berufsschule schicken. Das geht sicher ohne Zweifel. Aber im Betrieb würde ich den noch nicht arbeiten lassen. Das kann unter anderem auch eine Ordnungswidrigkeit sein. Dann.
Okay, also ausdrücklich keine Beschäftigung,
Nein.
wenn keine ärztliche Bescheinigung vorliegt.
Ja, korrekt. Und ein letzter Punkt noch. Arbeitgeber sind auch noch verpflichtet, das Ausbildungsverhältnis bei der Handwerkskammer eintragen zu lassen. Also erstmal checkt die Handwerkskammer, darf ich überhaupt ausbilden? Und wenn ja, kümmern die sich dann auch noch um die Eintragung dieser Ausbildungsverhältnisse in die Lehrlingsrolle.
Und dann kommen wir ins Spiel.
Genau, und dann kommen wir ins Spiel. Willst du das mal erklären? Ich habe schon so viel erzählt.
Klar, ja, warum nicht? Ja, genau, also ich sage, wir kommen ins Spiel. Warum kommen wir ins Spiel? Also nicht wir beide persönlich, sondern die Kreishandwerkerschaften.
Genau.
Manchmal auch wir beide persönlich, in letzter Zeit vielleicht manchmal häufiger.
Urlaubsvertretung.
Genau, als wir jetzt so in der Urlaubszeit haben wir doch unsere Mitarbeiterinnen ein bisschen unterstützt in der täglichen Arbeit und haben eben auch die Ausbildungsverträge mal kontrolliert. Das ist nämlich das, was wir als Kreishandwerkerschaften machen. Da haben wir eine Vereinbarung mit unserer Handwerkskammer, dass wir die vorprüfen. Und wir machen das deswegen, weil, das haben wir auch in der Folge mit Herrn Steffen gehört, wir einen viel engeren Kontakt zu den örtlichen Betrieben haben. Das heißt, wenn wir merken, es sind Fehler da, dann kennen wir meistens auch schon die Ansprechpartner und können da einfach mal kurzerhand anrufen und sagen, hey, wir müssen da irgendwie nochmal ran, die Urlaubstage sind falsch, die Vergütungen passen vielleicht nicht mehr, es fehlt noch der Schwerpunkt, der ist nicht eingetragen. Egal was, wir haben einige Fehler, die eben auch mal auftauchen und dann können wir halt die Betriebe direkt ansprechen, kontrollieren das vor, sagen, okay, jetzt ist der Vertrag in Ordnung und wir leiten es dann schlussendlich an die Handwerkskammern weiter und erleichtern sozusagen denen ein bisschen die Arbeit.
Genau, mit der Eintragung und so weiter. Früher war auch immer noch der Punkt oder bis vor kurzem, dass Unterschriften fehlten. Das sparen wir uns dann jetzt, finden wir super. Von daher, ja. Dann gucken wir doch mal, Vergütung hast du gerade schon angesprochen, Urlaub auch, aber ich würde sagen, wir starten mit Vergütung. Wie muss denn eigentlich so eine Ausbildungsvergütung aussehen? Also die erste Regel ist, sie muss angemessen sein. Die zweite Regel ist, sie muss jährlich steigen. Und die dritte Regel ist, sie darf die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung, die in § 17 BBG geregelt ist, nicht unterschreiten. Also auf gar keinen Fall weniger, als im Gesetz steht.
Okay, dann habe ich die erste Frage an dich.
Ich weiß.
Ich habe die drei Regeln. Du weißt, was ich dich frage. Ja, du weißt immer, was ich dich frage.
Ja, komisch. Dir tragen ja die Betriebe auch immer.
Was heißt angemessen?
Ja.
Was heißt denn angemessene Vergütung?
Also, da kommen jetzt ein bisschen die Tarifverträge ins Spiel. Wir haben in vielen Branchen ja auch Tarifverträge, die sind vielleicht nicht allgemein verbindlich, deshalb müssen sich nicht alle daran halten. Aber sicherlich spiegeln sie dadurch, dass sie zwischen den Tarifparteien vereinbart wurden, einen gewissen Maßstab wieder. Und der legt diese Angemessenheit fest. Das bedeutet, dass diese Beträge, die dort vereinbart sind für die einzelnen Gewerke, so ein bisschen diese Angemessenheitsgrenze bilden. Und die sollte auch nicht unterschritten werden und wenn, dann maximal um 20%, aber niemals unter diese Mindestausbildungsvergütung. Das ist ein bisschen wie Mindestlohn. Ne? Gesetzliche Mindestlohn muss man ja, darf man auch nicht unterschreiten.
Okay.
Und danach richtet sich also die Angemessenheit und die variiert auch zwischen den Branchen, also zwischen den Berufen. Das heißt, die Maler und Lackierer haben zum Beispiel eine andere angemessene Ausbildungsvergütung als die Tischler zum Beispiel.
Und wenn ich jetzt, also wenn es einen Tarifvertrag gibt, dann müssen wir uns also einen Tarifvertrag für Ausbildungsvergütungen, das müssen wir vielleicht nochmal deutlich sagen, nicht per se einen Tarifvertrag, sondern für Ausbildungsvergütungen, muss ich mich daran halten.
Genau.
Kann ein bisschen nach unten gehen, aber eben gibt eine Grenze, bis wohin ich nach unten gehen kann, entweder 20% oder eben die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung. Genau. Wenn ich aber keinen Tarifvertrag habe, dann wonach richtet sich das dann, das angemessen?
Nach dem, was in der Branche üblich ist, also was halt gezahlt wird. Ja.
Okay, aber im Zweifel ist das dann wahrscheinlich auch einfach die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung?
Genau, die ist halt eh immer. Das ist die absolute Grenze. Ne? Weiter runter dürfen wir nicht. Und wenn wir gar keine Ahnung haben, was zu zahlen ist, weil es einfach gar nichts anderes gibt, keine branchenübliche Vergütung, manchmal gibt es auch Tarifempfehlungen von Tarifvertragsparteien. Wenn auch sowas nicht vorliegt, dann gilt immer die Mindestausbildungsvergütung.
Okay, hast du da Zahlen für mich vielleicht oder für unsere Betriebe,
wir
für unsere
Zuhörer? Wir können ja mal hier ins BB gucken. Blätter, Blätter, für alle, die den Podcast hören und nicht auf YouTube gucken. Und zwar haben wir im ersten Jahr der Berufsausbildung festgelegt 515 Euro.
Das passt nicht mehr.
Passt nicht mehr?
Das ist alte die alte.
Version. Boah, dann habe ich eine alte Auflage. Auch das passiert.
Okay,
ich glaube, es sind 600 30?
Ich meine, es sind 649 im ersten Lehrjahr zumindest und dann eben stetig steigend.
Ja.
Nagelt uns da jetzt gerade nicht drauf fest. Wir können es ja noch mal auf Instagram reinstellen
vielleicht. Ja, gute Idee.
Vielleicht stellen wir das mal ein.
Ja, stimmt. Ich habe echt eine alte Version hier.
Nee, das, ich weiß, soll ich dir erklären, woran das liegt? Hm. Im Gesetz steht die drin, die 2020 oder 2021, als dieses Gesetz erlassen worden ist, festgelegt worden ist. Und der Rest wird nur noch über eine Verordnung erlassen. Das heißt, wenn es eine neue gibt, dann wird die veröffentlicht und dann gilt die. Aber sie steht nicht im Gesetz.
Naja. Auch, siehst du? Ich habe da so einen Zettel auf meinem Rechner, digital, da steht das immer drauf. Den habe ich jetzt hier natürlich nicht reingelegt, weil ich mich darauf verlassen habe, dass es dasselbe ist. Aber okay, alles klar, haben wir das auch gezahlt, auch das, auch gezahlt, auch geklärt, auch das passiert. Ja, eine wichtige Sache noch, weil da werde ich manchmal auch nachgefragt, zum Gehalt, also zur Vergütung, bevor wir das Thema jetzt verlassen. Das Gehalt gibt es natürlich auch an den Berufsschultagen.
Die sind da auch bei mir beschäftigt an Berufsschultagen, wenn ich Ausbilder bin?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn die in die Berufsschule gehen, haben die natürlich ihren Anspruch auf ihre Ausbildungsvergütung. Das kann jetzt irgendwie nicht um die Tage gekürzt werden oder so. Mhm. Auch nicht um Prüfungstage. Also auch wenn Prüfungsphasen sind und die dann eigentlich einen Tag im Betrieb hätten, wo dann die Prüfung stattfindet und die dann aber offensichtlich nicht im Betrieb sind, weil sie ihre Prüfung ablegen, darf man das auch nicht einfach wegkürzen.
Ich finde das auch logisch. Es ist ja Teil der Ausbildung.
Es gehört halt dazu.
Ja.
Ne?
Ich habe aber noch Fragen für dich.
Ja, ich werde noch einen kleinen Hinweis geben zum Thema Prüfung. Am Tag vor der Prüfung sind Auszubildende auch unter Vorzahlung der Vergütung freizustellen, damit sie sich in Ruhe auf ihre Prüfung konzentrieren können.
Finde ich auch logisch. Genau. Wir bräuchten bestimmt auch alle so einen Tag, um nochmal entweder runterzukommen oder zu lernen.
Genau. So, ich habe deine Fragen.
Ja, bevor wir hier weiterspringen und dass du, bis du ins nächste Thema gehst. Bei den Vergütungen spielen für mich zumindest in meiner Beratung immer noch so ein paar Punkte auch eine Rolle. Und das ist nämlich die Frage Kosten der Berufsschule. Erstmal per se, der Besuch der Berufsschule ist ja meistens sowieso kostenfrei. Aber wenn der was kostet, wer trägt denn die Kosten erstmal der Berufsschule nur selbst?
Das macht der Betrieb.
Okay, das muss der Betrieb machen. Kann ich dem Auszubildenden nicht in Rechnung
Nein.
stellen? Wenn die Berufsschule jetzt hier vor Ort ist, okay, alles kein Problem. Jetzt haben wir das ja teilweise, aber dass die Berufsschulen gar nicht mehr örtlich irgendwie in der Nähe sind, sondern dass unsere Azubis irgendwo anders hin müssen. Das heißt, die haben eine lange Fahrt und die haben eine Unterkunft vielleicht, wo sie unterkommen müssen. Wer trägt diese Kosten?
Das muss der Auszubildende selber tragen. Hm. Also das bleibt leider beim Auszubildenden hängen. Wobei man natürlich auch nochmal sagen muss, die Betriebe suchen händeringend Azubis. Ne? Das heißt, wenn ich den händeringend so einen Azubi suche und der muss aber die Berufsschule woanders besuchen, hat er eh immer schon die Rumgurkerei. Mhm. Vielleicht kann man sich als Betrieb dann natürlich auch überlegen, den da zu unterstützen oder das vielleicht sogar zu übernehmen.
Also ich stelle mir das jetzt auch schwierig vor, wenn wir in einem Betrieb sind, wo die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von irgendwas über 600 Euro im Monat nur fließt und ich soll dann auch noch irgendwo eine Unterkunft in einem Hotel oder einem Schullandheim oder was auch immer bezahlen.
Total.
Und muss dann noch hinkommen.
Ja.
Ja, da müsste man sich dann überlegen, ob man sich die Kosten teilt oder wie man das vielleicht macht.
Oder ob der Betrieb es übernimmt, je nachdem. Ja, für so einen jungen Menschen ist es dann nämlich ziemlich viel Geld und für so einen Betrieb im Zweifelsfalle dann wirklich noch machbar, ja.
Genau. Und bei den Kosten bleiben wir mal berufsschulähnlich, sage ich mal. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber wir haben ja noch die überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen, ÜLUs.
Genau.
Die sind ja auch ganz häufig so, dass die irgendwo untergebracht sind und die ÜLUs selber kosten ja auch was, weil es ist eine Maßnahme von der Handwerkskammer. Mhm. Wer trägt die Kosten?
Die Kosten muss wiederum der Betrieb tragen und zwar sowohl für die ÜLU an sich als auch für die Unterbringung, da es einfach so ist, dass diese ÜLUs Bestandteil der Ausbildung sind. Also die gehören dazu. Mhm. Ne? Die müssen diese ÜLUs machen. Warum? Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, wirklich nur in drei Sätzen, weil wir wollen es ja auch nicht zu lange jetzt hier machen. Aber warum ÜLU? ÜLUs sind zum Beispiel, die Tischler sind ein schönes Beispiel dafür. Es gibt ja viele Tischlereien, die bauen vielleicht nur Fenster. Und dann gibt es also Bautischlereien. Und dann gibt es Möbeltischlereien, die bauen nur Möbel. Aber die fertigen Azubis, also die dann jungen Gesellen, sollen ja beides können, weil die sollen ja die Chance haben, sich auch für beide Berufszweige zu entscheiden. Und deshalb gibt es dann nochmal diese ÜLUs, wo dann jeweils die Kernkompetenzen aus allen Bereichen vermittelt werden, wenn der Betrieb vielleicht das gar nicht leisten kann, weil er eben nur Fenster baut.
Ich finde, das hat Herr Steffen, glaube ich, auch ganz gut in unserer Folge erklärt.
Stimmt, er hatte auch die Tischler als Beispiel genommen.
Ja, er hatte auch die Tischler.
Ja, okay, aber das nur nochmal für alle, die die Folge nicht gehört haben. Das sind ÜLUs, dafür sind die da. Und das gehört zur Ausbildung dazu, Kosten hat der Betrieb zu tragen.
Einen Kostenpunkt haben wir noch?
Ja.
Der ist Prüfungskosten, Materialkosten, also was man so vielleicht braucht, um so die Prüfungen abzulegen.
Auch der Betrieb.
Auch der Betrieb.
Lehrmittel, also Lehrbücher, Berichtshefte, Material für Gesellenstücke.
Auch Arbeitskleidung, wenn sie vorgeschrieben ist.
Arbeitskleidung. Mhm. Das, also alles, was notwendig ist für die Ausbildung und für die Ablegung der Prüfung, muss der Betrieb übernehmen.
Okay, dann habe ich keine Fragen mehr an dich in dem Bereich.
Perfekt.